Ich stopfe da kein Loch, ist total stark, Andrea, weil das ist genau das Bild, das wir in allen Bereichen von Förderung haben, so auf dieses kleine Loch zu gucken oder manchmal auch etwas größere Loch und zu sagen, okay, wie kriege ich das jetzt gestopft?
Und dann ganz viele Aufgaben rechnen sollen. Ja, was fördern wir dann? Das Zielverhalten des Kindes, da bauen wir richtige Autobahnen im Gehirn. Und dann wird das Kind besser, ja, aber im Zählen. Es hat also noch gar nichts verstanden, aber es kann ja super zählen. Und dann machen wir die Rechenschwäche eigentlich noch größer. Und das darf es oder sollte nicht so sein.
Ein Kopf voll Gold. Was neurodivergente Kinder brauchen und wie wir sie stärken können.
Ein Kopf voll Gold.
Genauso, nur anders. Dieser Satz springt mir auf der Webseite von Andrea Hasler ins Auge. Andrea ist BVL-zertifizierte Lerntherapeutin. Das heißt, sie arbeitet nach den Richtlinien des Bundesverbands für Legasthenie und Dyskalkulie. In ihrer Praxis widmet sie sich vorrangig der Förderung von Kindern mit Dyskalkulie. Auf ihrem Instagram-Kanal Mathe mit Frau Hasler klärt sie über diese neurodivergente Form auf und gibt jede Menge Tipps zur Förderung. Liebe Andrea, genauso nur anders. Was hat es mit diesem Satz im Zusammenhang mit Dyskalkulie denn auf sich?
Ja, das ist eine total schöne Frage, die du da stellst. Denn das ist ja auch tatsächlich mein Motto. Und es kommt daher zustande, weil die Kinder, wenn sie eine Antwort geben und wenn diese Antwort in Anführungsstrichen falsch ist, normalerweise benutze ich kein Falsch, dann haben die Kinder eigentlich immer einen richtigen Gedanken. Und wenn ich die Logik des Kindes in die Einzelteile zerlege, dann ist jeder einzelne Gedankengang richtig. Das heißt, wenn wir eine Aufgabe haben, das Ergebnis ist aber falsch, haben die Kinder eigentlich richtig gedacht. Sie müssen es eigentlich genauso machen, nur anders. Also der Aufgabe entsprechend. Und das klären wir dann über die Handlung.
Ah, sehr gut. Bleiben wir nämlich nochmal in diesem Bereich, gerade wenn es um das Thema falsch geht, ne? Gerade die falschen Dinge, ich mache genauso Anführungszeichen wie du, gerade diese falschen Dinge, diese Fehler, die einem als Lehrkraft in der Regel dann zuerst im Unterricht auffallen, sind es ja, die so ein bisschen den Anstoß geben, genauer hinzuschauen, dass da irgendwie was nicht zusammenpasst. Dyskalkulie wird ja auch gern als Rechenschwäche bezeichnet. Wo hören denn diese gelegentlichen kleinen Fehler und Schwierigkeiten auf? Und wo fängt dann eine Dyskalkulie an?
Wenn die Schwierigkeiten im Fach Mathematik länger dauern, also wirklich anhaltend sind und jetzt nicht durch einen Lehrerwechsel begründet sind oder weil es vielleicht auf eine andere Schule gekommen ist oder weil zu Hause gerade irgendwie was los ist, weil es familiär Schwierigkeiten gibt, also wenn diese Schwierigkeiten tatsächlich über einen längeren Zeitraum vorhanden sind und einfach nicht weggehen und das Wissen, was die Kinder sich mühsam angeeignet haben, auch wieder am nächsten Tag vergessen ist. Das haben wir ja häufig so, oh, dann hat es alles über Nacht vergessen. Also das kann auf jeden Fall ein Hinweis sein, dass da grundlegend was nicht verstanden worden ist, sondern dass eben nur bestimmte Prozeduren auswendig gelernt wurden. Und wenn eben da diese gleichen Fehler und die Schwierigkeiten eben über einen langen Zeitraum sind, dann können wir wahrscheinlich schon eher von einer Dyskalkulie oder auch einer starken Rechenschwäche sprechen.
Gibt es so typische Dyskalkuliefehler oder ist das Feld sehr groß?
Das Feld ist tatsächlich sehr groß, denn es gibt auch Kinder mit einer Dyskalkulie oder einer Rechenschwäche, die richtige Antworten produzieren, aber total daneben liegen, was das Verständnis betrifft. Also die sind dann auf ganz komischen, merkwürdigen Wegen zum richtigen Ergebnis gekommen, aber haben überhaupt nicht verstanden, was sie da tun. Und man sagt immer so, ja, das Verrechnen um 1 zum Beispiel kann so ein Hinweis auf Dyskalkulie sein. Das kann aber auch passieren, wenn ich eigentlich keine Dyskalkulie habe, weil ich vielleicht im Zählprozess meine Schwierigkeiten habe und die Doppler vergesse, wie 33, 44, 55. Wenn ich die dann beim Zählen natürlich auslasse, habe ich meine Verzähler um 1. Also es kann ein Hinweis sein, aber es muss kein Hinweis sein. Wichtig ist aber eben, dass die Kinder grundsätzlich Schwierigkeiten haben mit Sachaufgaben, mit Textaufgaben, weil die eben die Handlungen der Rechenoperation überhaupt noch nicht durchdrungen haben. Also das ist häufig ein Hinweis darauf, dass Kinder eben vielleicht eine Dyskalkulie haben oder eben eine ausgeprägte Rechenschwäche. Und deswegen ist ja dieses, wie hast du gerechnet, so wichtig. Nicht die Ergebnisse sind wichtig, sondern wie bist du zu deinem Ergebnis gekommen? Das gibt so viel Aufschluss darüber, wie ein Kind eben denkt und welche Vorstellungen es aufgebaut hat.
Ja, das ist auch was ich schulisch immer wieder merke, ne? Dass da ausreichend richtige Ergebnisse stehen, um es mal in so einer Wertung zu sagen. Das klappt schon die ersten Jahre meist in der Regel irgendwie. Ne, die Kinder finden auch ihre Möglichkeiten, zu diesen richtigen Ergebnissen zu kommen. Aber wie du sagst, das eigentlich dazugehörige Wissen baut sich nicht gleichzeitig auf. Oder das Verständnis von, hey, was bedeutet Plus eigentlich? Plus heißt irgendwie, da baut sich was auf, da wird etwas mehr, da geht irgendwas weiter. Dieses Verständnis fehlt oft, ne? So wie du gesagt hast, das finde ich auch einen total wichtigen Punkt. Ganz viel schaffen die in diesen, gerade so den ersten 2 Jahren, noch übers Auswendiglernen. Das merkt man richtig. Die speichern einfach einzelne Aufgaben ab, so wie auch mein 3-jähriges Kind schon sagen kann, 1 + 1 = 2, weil das ist, als würde sie ein Reimwort sagen oder so. Ist einfach auswendig gelernt. Aber mein 3-jähriges Kind hat noch keine Ahnung davon, welche Handlung dahinter steht, welche wirkliche Operation dahinter steht. Ne? Das fällt mir auch ganz, ganz arg auf. Und meist ist dann so der Klassiker, wenn der Zahlenraum plötzlich größer wird. Und dass die Aufgaben dadurch mehr werden. Ne? Im Zahlenraum bis 20 ist die Aufgabenmenge ja einfach begrenzt. Das schafft so ein kindliches Gehirn schon noch irgendwie abzuspeichern. Und dann wird die Aufgabenmenge immer größer, die Zahlen werden größer und komplexer und zack, funktioniert's nicht mehr. Das ist also auch was ich beobachte. Ich habe jetzt bei dir rausgehört, dass ganz wichtig ist, vor allen Dingen auf den Prozess zu schauen und zu schauen, bleibt es so? Also ist es was Temporäres oder zieht sich das wirklich durch? Und man hat so das Gefühl, irgendwie auch durch Üben und Anbieten von so Übungen speichert sich's nicht unbedingt ab, ne? Sondern viele Lehrkräfte, die jetzt zuhören, kennen das vielleicht, dieses typische, aber das haben wir doch letzte Woche so oft geübt, wo ist es denn hin? Ne? Also das sind so Dinge, auf die man dann achten kann. Vielen Dank. Jetzt arbeitest du ja mit Kindern und ich finde, dieser Begriff des Dyskalkulie ist natürlich sehr abstrakt. Wie sprichst du mit Kindern, die zu dir kommen, erstmal über diese Diagnose oder über das, was sie so ausmacht in Mathe?
Also ich frage natürlich immer erstmal, wie mögen sie Mathe? Da kommt dann immer so, naja, ist doof und mag ich nicht. Und dann frage ich aber auch, ja, was findest du denn in Mathe gut? Also gibt es dann halt auch natürlich ein paar Sachen, die dann kommen. Und wir sprechen das jetzt nicht explizit durch, so, du hast jetzt ein Dyskalkulie und wir machen das und das. Also die kommen ja zu mir her, weil sie Schwierigkeiten in Mathe haben. Ich frage dann auch immer, warum bist du denn jetzt hergekommen? Warum sitzen wir denn jetzt zusammen? Ja, ich kann Mathe nicht. Und dann sage ich, wie, du kannst Mathe? Nee, natürlich kannst du Mathe. Und dann gehen wir da schon so ein bisschen rein in die Thematik und dann sprechen wir ein bisschen, dann frage ich ein bisschen und dann so, ja, das war übrigens Mathe. Und dann so, oh, cool. Kann ich ja. Oder es macht ja sogar Spaß. Also die lernen halt bei mir, dass es eben auch Spaß machen kann und dass Mathe eben nicht diese stumpfe Arbeitsblätterbearbeitung ist und dieses stumpfe, ich muss jetzt auf jeden Fall ein Ergebnis produzieren ist. Mathe ist so viel mehr. Also es ist nicht nur eben, da steht eine Aufgabe, ich muss jetzt ganz schnell das Ergebnis produzieren und am besten so, wie es mein Lehrer möchte, sondern Mathe kann so viel andere Sachen sein und es kann auch wirklich Spaß machen. Vor allem, wenn ich mit meinen Materialien dann um die Ecke komme und auch eben meinen Hase hier einbinde, dann gehen die Kinder bei der Testung, die ich mache, raus und sagen immer so, das war ja ganz anders als in der Schule, das hat ja Spaß gemacht und kann ich morgen wiederkommen? Also das ist immer so schön. Also ich bespreche jetzt nicht das Thema Dyskalkulie als Diagnose, sondern eben darüber, hey, welche Schwierigkeiten hast du denn jetzt in Mathe und wie kann ich dir helfen? Also was möchtest du denn auch jetzt lernen?
Oh, das ist ein sehr guter Satz, ne? Dass man wirklich abfragt, hey, wo steckt in dir die Motivation, solche Dinge ja sehr wohl zu lernen? Denn schulisch merken wir natürlich irgendwann diesen Strudel aus, oh, ich merke immer, es ist immer schwierig, ich kann es irgendwie nicht. Also beginnt so eine Verweigerung, ne, eine Ablehnung dieses Faches. Und ich finde es wahnsinnig schwer, aus diesem Strudel rauszukommen. Deswegen finde ich das einen ganz wichtigen Satz. Und für alle, die jetzt nicht das Bild haben, Andrea und ich sehen uns ja, ich weiß, wer Hasi ist. Hasi ist ein Plüschtier, das offensichtlich in deiner Lerntherapie zum Einsatz kommt. Dieses, ich bin einfach zu blöd für Mathe und ich kann Mathe halt einfach nicht, ne? Ich finde das so wichtig, diesen Punkt in allen neurodivergenten Formen im Blick zu behalten, nämlich das Selbstbewusstsein, das Selbstvertrauen, das Zutrauen in die eigenen, in diesem Fall mathematischen Fähigkeiten, die ja sehr wohl da sind. Jetzt hast du schon ein bisschen Einblick gegeben, dass du in deiner Lerntherapie einen Platz dafür machst, ne, für genau diese Gefühle, die da irgendwie sind und die man wieder ins Positive kriegen möchte. Was kann ich denn als Lehrkraft tun, um genau diesen Part zu unterstützen? Denn ich finde, das ist so meine Erfahrung, was schnell im Matheunterricht hinten runterfällt, ne. Da sind wir schnell im besten Fall bei inhaltlicher Förderung, aber so dieses Stärken von, hey, wie du sagst, natürlich kannst du Mathe.
Ja, das ist immer sehr schwierig tatsächlich als Lehrkraft. Das erlebe ich ja auch immer, wenn ich in den Lehrerkontakt gehe. Ich habe hier den Luxus der 1:1-Situation. Das ist in der Schule ja natürlich nicht so gegeben. Und also von den Äußerungen der Kinder her weiß ich, dass sie es toll finden, wenn die Lehrer ihre Gedankengänge akzeptieren, wenn sie vielleicht auch mal anders rechnen dürfen. Was schön wäre, wenn einfach ja mal gefragt wird, wie bist du denn auf das Ergebnis gekommen? Dass die Lehrkraft einfach weiß, hey, das Kind rechnet das jetzt so und so. Wenn die in ihrem Anderssein einfach akzeptiert werden, ich denke, das ist aber auch schon zum großen Teil tatsächlich vorhanden. Es ist manchmal schwierig in der Umsetzung. Also wichtig ist für diese Kinder, dass sie gesehen werden, dass sie einfach gesehen werden, dass sie einen Teil auch können und vielleicht auch nicht können, dass die gewillt sind, auch zu lernen, dass das auch gesehen wird. Ja, einfach, ich denke, für die Kinder da sein, dass sie Fragen stellen dürfen, dass sie vielleicht Material benutzen dürfen. Das ist auch wieder so ein sensibles Thema, weil nicht jedes Kind möchte ihr Material benutzen, weil es dann denkt, es wäre anders. Es fühlt sich dann nicht wohl damit und hat auch Angst, gehänselt zu werden. Dass es vielleicht so irgendwie mit der ganzen Klasse bearbeitet wird, dass alle Material benutzen. Am besten so von Anfang an, dass das ganz klar ist. Jedes Kind kann sich ein Material nehmen, mit dem es lernen darf. Und es sollte normal sein und nicht irgendwie dann darauf hinauslaufen, dass Kinder sich anders fühlen, wenn sie das benutzen.
Das ist so ein super Hinweis, weil für den stehe ich ja auch so ein, zu sagen, ja klar, es gibt manchmal so ganz spezielle Unterstützungsangebote, die dann wirklich mal nur für einzelne Kinder sind. Aber wenn das Grundsetting ist, alles, was wir hier an Hilfsangeboten haben, steht erstmal jedem Kind zur Verfügung, dann sinkt diese Hemmschwelle, das zu nutzen, auch deutlich. Und das ist egal, ob das jetzt im ADHS-Bereich Fidget-Toys sind, ob es im Autismus-Bereich Abschirmungsmomente sind oder ob es in Mathe so Material ist, ne? Dieses Angebot steht erstmal allen zur Verfügung. Und ich habe in meinem Matheunterricht sehr oft die Situation, dass auch, ich sag mal, pauschal so ganz starke RechnerInnen losgehen und sagen, also irgendwie heute komme ich da gar nicht hin. Ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen. Und dann schnappen die sich halt nur temporär für den Moment mal dieses Material. Aber damit senden die so ein wichtiges Signal, dass selbst wenn ich richtig fit bin und ganz weit in dem Thema vielleicht schon und da schon starke Kompetenzen aufgebaut habe, dass es selbstverständlich ist, dass ich mir ab und zu Unterstützung durch so ein Material holen kann. Und dann kann man gut besprechen, so wie du das auch gesagt hast, dass man, alle können das nutzen und die einen nutzen es halt ein bisschen länger, ein bisschen häufiger und die anderen nehmen es halt nicht so oft in die Hand und das ist auch völlig in Ordnung. Auch dieser Unterschied ist okay. Das freut mich gerade sehr. Das finde ich nämlich so was Wichtiges, ne, dass das gemacht wird. Und diese Frage, das nehme ich mir richtig nochmal mit, dass man schneller mal, man ist schnell so bei diesem, man guckt so mal kurz drüber, sagt, ah ja, stimmt, oder da ist ja was, da fällt was auf, eine Lösung ist einfach nicht richtig, dass man schnell dabei ist, ah, rechne nochmal oder da hast du dich vertan, aber dieses, das danach fehlt, ne? Wie bist du da hingekommen? Klar, das geht halt auch im Alltag schnell mal unter, aber das nehme ich mir auf jeden Fall auch selber nochmal mit, da mir zumindest ab und an die Zeit zu nehmen, doch nochmal nachzufragen, wie es denn zu diesem Ergebnis kam. Was kann ich als Lehrkraft noch tun, um Kinder mit Dyskalkulie zu unterstützen? Und da bin ich jetzt so ein bisschen im Nachteilsausgleich, über den ich gerne sprechen möchte. Der bietet sich hier so an. Für alle, die mit diesem Begriff noch nichts anfangen können, Grob gesagt ist der Nachteilsausgleich, umfasst ja alle Unterstützungsmaßnahmen, die man so machen kann, um Kindern mit zum Beispiel einer Dyskalkulie fairere Chancen entweder im täglichen Unterrichtsgeschehen oder auch in Testsituationen einzuräumen. Der Klassiker ist mehr Zeit. Ne, dass diese Kinder einfach mehr Zeit haben, zum Beispiel um bestimmte Aufgaben zu lösen oder mehr Zeit, um einen Test zu absolvieren. Das ist so der Klassiker, den wir auch gerne aus der Diagnostik dann so auf so einem Zettelchen mitkriegen. Und ich denke mal, ja, das ist natürlich kein verkehrter Ansatz, ob er bei 45-Minuten-Tests in der dritten Klasse so ein Spitzentipp ist, weil da ist auch irgendwann einfach Schluss mit der Konzentration. Das sei mal dahingestellt. Hast du vielleicht noch ein paar konkrete Beispiele für so einen Nachteilsausgleich im Bereich des Dyskalkulie?
Also es gibt da mehrere Möglichkeiten für den Nachteilsausgleich, wie du ja schon gesagt hast, dass das Kind mehr Zeit bekommen kann. Es können auch Aufgaben reduziert werden, sodass das Kind weniger Aufgaben bearbeiten muss. Dann können auch zusätzliche Hilfsmittel gegeben werden, wie zum Beispiel ein Taschenrechner. Das erlebe ich aber sehr, sehr, sehr selten. Und es dürften auch Materialangebote gegeben werden. Das heißt, dass das Kind auch mit Materialien arbeiten kann, idealerweise vielleicht auch mit Material, was es schon in einer Therapie kennengelernt hat und dann vielleicht auch im Unterricht benutzen darf. Und zum Thema mehr Zeit finde ich es immer ein bisschen schwierig, denn das Kind muss ja trotzdem alle Themen für die Arbeit lernen. Das heißt, es muss sich wieder mit den Sachen auseinandersetzen, die es nicht kann, wo es dann gefrustet ist und muss dafür sehr viel lernen, sehr viel Zeit investieren und schafft es dann trotzdem nicht, obwohl es mehr Zeit hatte. Also da fände ich es besser, dass vielleicht nicht alle Themen reinkommen, sondern vielleicht nur die Grundlagen der Themen, wo es dann noch eine Chance hat, mitzukommen.
Ich finde sowieso diese Prüfformate, ne, da können wir sowieso, glaube ich, in unserem Schulsystem so einiges reformieren. Ich habe mal an einer Schule hospitiert, eigentlich wegen was ganz anderem, aber da war es so, da gab es einen Prüfzeitraum, also der jeweilige Test sah jetzt nicht so anders aus als das, was man so in traditionellen Schulen schreibt, aber er war unterteilt. Also das Kind hat quasi, also manche haben das gleich am ersten Tag dieser 2 Wochen gemacht, waren dann fertig und haben sich einem anderen Thema gewidmet oder nochmal intensiviert oder was auch immer. Manche haben nochmal vorher ein bisschen geübt und dann eben nach 3-4 Tagen diesen Test geschrieben. Und manche haben den auch so Stück für Stück sich erarbeitet, ne? Dass man zum Beispiel sagt, oh, heute, jetzt habe ich es gerade noch mal im Kopf, jetzt habe ich gerade noch mal diese oder diese Aufgaben gerade so gut geübt, den Teil des Testes, den mache ich jetzt schon mal. Und ich dachte, wie genial ist das denn, weil wir da auch wieder bei diesem Thema sind, dass man nicht so im Scheinwerfer ist, ne? Weil jedes Kind macht es irgendwie ein bisschen anders. Und dann hat man dieses mehr Zeit quasi automatisch mit drin, weil ja, es gibt ein bisschen mehr Zeit, aber nicht diese klassische, weiß ich nicht, Viertelstunde am Ende mehr, die eben, wie du auch sagst, ganz vielen Kindern inhaltlich gar nichts bringt, weil die Masse so riesig ist oder eben, weil die vom Arbeitsverhalten gar nichts bringt, weil die Konzentration völlig hin ist am Ende, sondern diese Idee, über 2 Wochen das so Stück für Stück zu machen, lieber nochmal kurz vorher gezielt eine Sache üben, die dann zeigen, Test wieder weglegen, nächste Sache üben und so weiter. Und das fand ich so genial. Deswegen, ja, das ist so ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Ich wäre nämlich auf dieses Beispiel gar nicht mehr gekommen, obwohl ich mich so auf die Folge vorbereitet habe. Aber das ist mir gerade wieder eingefallen, dass ich das gesehen habe und dachte, ja, das ist es nämlich, ne, dieses Stück für Stück und nicht so alles auf einmal, wenn man mit einem Thema eben so ein bisschen zu kämpfen hat. Gehen wir mal ein bisschen mehr in deine Arbeit. Wir hatten jetzt einen super Einblick in Schule und du bist da jetzt so ein wichtiges Verbindungsstück in deiner Arbeit. Ich merke oft, dass Lerntherapie irgendwie als etwas gesehen wird, wo es ums Aufholen geht. Also, ne, so ganz klassisch in unserer Gesellschaft, da ist jetzt irgendwie ein Defizit, da ist was nicht so, wie das eigentlich sein soll. Lerntherapie, da schicke ich jetzt das Kind mal hin, ich source diese Förderung sozusagen out, wenn man das so sagen kann. Und dann werden da Übungen gemacht und nach einer Weile ist dann das Kind auf dem Level, wo wir es haben wollen. Du musst schon ein bisschen grinsen, alle anderen sehen es nicht, ich schon. Ich vermute mal, dass das nicht das ist, womit du dich in deiner Arbeit identifizierst, oder? Dieses Bild von, okay, hier ist ein Defizit, also schnell in die Therapie, Defizit beseitigen, schnell wieder zurück.
Ja, das wäre es ja, wenn es so wäre. Nein, aber da muss man wirklich unterscheiden. Deswegen ist bei mir das auch mal so, dass ich die Eltern mit reinhole in die Therapie, weil ich möchte wirklich ganzheitlich arbeiten und es soll ja auf Dauer sein. Und ich möchte nicht nur eine Momentaufnahme sein, ich möchte, dass das Kind eben wirklich die Grundlagen lernt, dass es versteht, wie etwas geht. Mein Ziel ist, dass das Kind selbstständig dann später Mathe kann, indem es das entweder gelernt und automatisiert hat oder indem es ein Merkheft mit mir erarbeitet hat, mit dem es arbeiten kann, wo es immer wieder reinschauen kann, indem es handlungsstark geworden ist und dann mit Material auch etwas erarbeiten kann. Also ich gebe Hilfe zur Selbsthilfe und ich stopfe jetzt kein Loch, damit das Kind dann auf Stand ist. Natürlich ist das Ziel, dass das Kind es irgendwann alles aufgeholt hat und wieder ganz normal am schulischen Lernen teilhaben kann und am besten dann ohne Hilfe. Aber es ist so viel mehr. Und wir schauen ja hier auch nochmal, wie kann ich denn lernen? Jedes Kind lernt anders. Wir Erwachsene lernen ja auch schon alle komplett anders und so ist es bei den Kindern ja nicht anders und da schaue ich halt wirklich immer genau hin und ich habe immer wieder neue Materialien, neue Techniken, die ich dann mit dem Kind mache, so dass es halt wirklich passgenau aufs Kind ist. Also es gibt keinen 0815-Plan, den ich dann abarbeiten kann. Es ist also immer wieder spannend. Jedes Kind ist in seinem Sein so schön und spannend und toll und das zeigt dem Kind eben auch. Und da wird ja nicht nur eben aufgeholt, was es an mathematischen Fähigkeiten erlernen soll, sondern das Selbstbewusstsein, das Selbstvertrauen, das wird ja auch alles gefördert und das gehört meiner Meinung nach auch mit rein. Also nicht nur so stumpfe Arbeitsblätter wie in der Schule, Entschuldigung, dass ich das sage, aber
das darfst du.
Sondern eben auch, ja, handlungsorientiert und auch Selbstbewusstsein, emotional orientiert. Ich weiß gerade nicht, wie ich das nennen soll.
Doch, doch, und da kann man sich sehr gut was vorstellen. Ich finde den Satz, ich stopfe da kein Loch, ist total stark, Andrea. Den finde ich richtig gut, den nehme ich mir mit. Weil das ist genau das Bild, das wir in allen Bereichen von Förderung haben. So auf dieses kleine Loch zu gucken oder manchmal auch etwas größere Loch und zu sagen, okay, wie kriege ich das jetzt gestopft? Ich finde das ganz, ganz stark. Und zu vergessen, woher kommt dieses Loch? Was hängt da alles dran? Wie fühlt sich ein Kind mit so einem Loch? All diese Dinge muss ich im Blick haben, wenn ich ein Kind optimal unterstützen kann. Und da das für mich in Schule als Einzelperson eine riesige, eigentlich nicht erfüllbare Aufgabe ist, braucht es halt verschiedene Stützen. Natürlich mich und mein Tun in der Schule als Lehrkraft. Es braucht Menschen wie dich, die dann als Lerntherapeutin zum Beispiel zur Seite stehen und wirklich in dieser 1-zu-1-Situation Zeit haben, noch genauer hinzugucken, Zeit haben, sich bestimmten Grundlagen intensiv zu widmen. Und es braucht auch die Eltern. Ich merke ganz oft, dass Eltern mit dem Thema entweder sowieso noch gar nicht so vertraut sind, für die ist es oft recht neu, denn das ist ja noch nicht so lange im öffentlichen Blick, diese Dyskalkulie. Das ist bei der Legasthenie schon ein kleines bisschen anders. Aber so dieses Gefühl, das ist ja ein schulisches Problem und Schule hat dieses Problem plötzlich in unseren Alltag gebracht. Und ich bin so darauf angewiesen, dass Schule das gut kann und ich im besten Fall vielleicht irgendwo auch einen Therapieplatz bekomme. Aber Eltern fühlen sich sehr oft sehr außen vor in diesem Thema und sehr ohnmächtig. Würdest du das unterstreichen oder gibt es doch was, was Eltern tun können?
Also da erlebe ich auch sehr viele unterschiedliche Eltern. Da ist ja eben auch jeder wieder individuell. Es gibt Eltern, die sind froh, dass die auch mit dabei sein können, weil die dann auch mitlernen und eben auch sehen, wie denkt das Kind. Und das finde ich eigentlich sehr schön.
Also du hast dann die Eltern in der Therapie mit dabei?
Genau.
In der Sitzung?
Ah. Genau. Natürlich in Einzelfällen nicht, aber grundsätzlich ist es mein Bestreben, gerade am Anfang auch, damit eben die Eltern auch sehen, wie ich arbeite, damit die Eltern das auch entsprechend zu Hause dann umsetzen können. Und dadurch ergeben sich natürlich bei mir auch schnellere Erfolge. Weil was bringt es, wenn ich das total anders mache? In der Schule wird es anders gemacht und die Eltern helfen dann auch nochmal anders. Nein, wir müssen ganzheitlich denken. Und deswegen schaue ich mir auch immer an, wie lernt das Kind in der Schule? Wie lernt es hier? Und dann versuche ich das alles auch wirklich zu kombinieren, dass das Kind in allen Stationen klarkommt und die Eltern entsprechend auch zu Hause das so umsetzen können. Manchmal klappt es nicht, dann sind die Eltern draußen, dann lasse ich die Türen offen, dann kriegen die mit, was hier passiert. Manche Eltern, da passt es einfach nicht, weil Kind, Eltern, Kommunikation und Beziehung ist vielleicht ein bisschen angespannt. Dann versuche ich aber möglichst so auch immer wieder den Austausch zu haben. Also ich finde, die müssen mit reingeholt werden, damit wir eben auch gemeinsam gucken, wo soll die Reise hingehen.
Das finde ich nochmal einen richtig guten Impuls, ne? Auch für mich als Lehrkraft nochmal daran zu denken, dass das irgendwie für das Kind einen roten Faden hat, ne? Das Ganze. Dass man als Eltern nicht noch mehr Verwirrung reinbringt, manchmal mit den besten Intentionen, weil man möchte ja gerne helfen, aber dass man da nicht noch eine Methode reinbringt, ja gut, wenn das nicht klappt, dann mach's doch so, so habe ich das früher auch gemacht. Das ist oft ganz gut gemeint, ne? Aber bringt noch irgendwie eine neue Baustelle mit rein. Das ist ein, glaube ich, ganz, ganz wichtiger Hinweis, gerade Richtung Eltern. Und ich denke auch, dass Eltern eben in diesem ganzen Bereich, wo wir beide nicht mehr Einfluss haben, ganz viel tun können, ne? Nämlich in all den Dingen, die nicht schulisch sind, indem sie einen Ausgleich schaffen, Felder, wo das Kind merken kann, okay, Mathe bedeutet für mich einfach hier und da ein bisschen mehr Anstrengung, ich brauche vielleicht hier und da ein bisschen andere Unterstützung. Es gibt aber auch Felder und Bereiche, in denen presche ich richtig nach vorne. Und da ist das, was mich ausmacht, von vornherein eine Riesenstärke. Sport, Musik, künstlerische Sachen, kreative Sachen, Wissensdinge. Ne? Das ist ja alles was zu Hause leichter bedient werden kann, als zum Beispiel nochmal in unserem Kontext. Darum, glaube ich, kann man da auch immer Mut machen, ne? dass die Eltern eben nicht die Aufgabe haben, schulisch alles super nach vorne zu bringen, das dürfen sie gerne auch ein bisschen in unsere Hände geben. Sie dürfen dann diesen Teil machen. Ich würde zum Abschluss gerne noch über einen Satz sprechen, der mir ganz oft begegnet. Ja, Dyskalkulie, also das hatten wir früher auch nicht, das hat es ja früher auch nicht gegeben. Ne? Wo kommt das jetzt plötzlich her? Ist dir der Satz auch schon begegnet?
Ja, also viele können mit dem Begriff gar nichts anfangen. Also eine schöne Anekdote ist da mein Papa. Wenn der dann mal jemanden trifft und erzählt, was ich so mache, dann wird es schwierig für ihn. Also viele wissen eben auch gar nicht, was das bedeutet und was dahinter steckt. Und ja, habe ich halt noch nicht gehört. Und was ist das überhaupt? Und was machst du da? Und wie der hat das? Ist der nicht einfach nur faul, sagen ja eben viele. Ne? Hat viel damit zu tun, so dass er ja sich nicht konzentrieren kann. Und das stimmt aber ja nicht. Also die sind nicht faul, die lernen ja eigentlich noch viel mehr als andere und konzentrieren sich eigentlich noch mehr als andere und strengen sich eigentlich auch noch mehr an als andere und sind deswegen auch frustrierter, weil das eben nicht gesehen wird. Ja, das stimmt tatsächlich. Es gibt auch Lehrer, die damit noch nichts anfangen können und die dann eben auch tatsächlich sagen, die gibt's nicht, aber eben auch andere Lehrer, die das kennen und sich da auch schon eingearbeitet haben oder auch vielleicht eine Fortbildung gemacht haben und das total toll integrieren. Also ich weiß nicht, wie es bei dir war im Studium. Also ich höre immer wieder, dass Dyskalkulie gar nicht im Studium vorkommt.
Überhaupt
nicht.
Das
ist ja irgendwie auch irgendwie schade.
Ja, das ist recht neu aufgekommen, als ich ins Referendariat gegangen bin. Das war vor ein paar Jahren. 2011 bin ich ins Referendariat gegangen. Und ich weiß noch, also ich kann mich nicht mehr super genau erinnern, aber ich weiß, dass das dann plötzlich ein Thema wurde, weil das bei einem Kind im Raum stand und die, ich glaube, Psychologin damals diesen Begriff in den Raum geworfen hat und gesagt hat, naja, ich weiß gar nicht, ob es sowas Umfassendes ist wie eine ADHS, die ja gerade schulisch in sehr viele Bereiche dann eindringt. sondern vielleicht ist es wirklich etwas, was sich auf Mathe konzentriert, in dem Fall, oder auf diese Art des Lernfeldes. Und ich weiß noch alles, was soll das sein? Das habe ich ja noch nie gehört. Und ich meine, dass das da aufkam, in der Zeit, also so vor 13 Jahren ungefähr. Es ist, glaube ich, auch so der Zeitraum, den ich gerade so ansetze, dass so in den letzten 10 Jahren dieses Thema deutlich mehr Einzug in den Schulen hatte und präsenter wurde. Wenn ich das richtig rausgehört habe, ist es so, dass du auf diese Sätze oder auf diese Vorbehalte vor allen Dingen mit Aufklärung reagierst und erklärst, nö, so ist es nicht. Die Kinder lernen sehr viel und die strengen sich oft noch viel mehr an. Ist das eine ein guter Impuls, mit solchen Dingen umzugehen? Denn das hören ja Lehrkräfte, Eltern, du hörst es auch in deiner Berufspraxis, das gibt's doch gar nicht, dass man einfach aufklärt, erklärt, worum es sich dabei handelt, möglichst sachlich?
Ja, das wäre natürlich total schön. Und der Berufsverband, wo ich ja auch Mitglied bin, der klärt ja auch wirklich viel auf. Also jeder, ja, der sich informieren möchte, kann da unbedingt einfach auch mal schauen, was es da alles an Informationen gibt. Und die haben auch ein Muster Fördern und Fordern in der Schule, was ich eigentlich auch als Lehrkraft in der Schule machen kann.
Sehr gut.
Da ist alles super zusammengefasst. Ja, das wäre sehr wünschenswert, wenn einfach die Gesellschaft da ein bisschen mehr aufgeklärt wird, dass es eben nichts damit zu tun hat, dass ein Kind einfach ein bisschen mehr üben muss. Das ist ja häufig so der Fall, der noch so rumgeistert. Das Kind muss einfach ganz viele Aufgaben machen, dann kann es das schon. Das ist total fatal eigentlich, weil wenn jetzt ein Kind noch ein zählendes Kind ist und dann ganz viele Aufgaben rechnen sollen, ja, was fördern wir dann? Das Zählverhalten des Kindes, da bauen wir richtige Autobahnen im Gehirn. Und dann wird das Kind besser, ja, aber im Zählen, es hat also noch gar nichts verstanden, aber es kann jetzt super zählen. Und dann machen wir die Rechenschwäche eigentlich noch größer. Und das darf es oder sollte nicht so sein.
Das ist nochmal ein ganz starker Impuls am Ende, Andrea, dass wir da aufpassen, ne, wie wir rangehen. Und den Verband werden wir auf jeden Fall in den Shownotes einmal verlinken, damit man sich dort auch genauer informieren kann, inklusive einiger anderer Empfehlungen. Schaut da auf jeden Fall gerne vorbei. Und zum Schluss, Andrea, mein Podcast heißt ja Ein Kopf voll Gold. Und genau da schauen wir zum Schluss auch nochmal hin. Wie würdest du folgenden Satz beenden? Die besondere Stärke von Kindern mit Dyskalkulie liegt vor allem in...
Das ist eine schöne Frage. Ihrer Vielfältigkeit.
Das können wir, glaube ich, genauso stehen lassen, denn du hast schon sehr gut erklärt, mit welchen unterschiedlichen Settings die Kinder zu dir kommen und wie sie dann entdecken, was sie ausmacht und was sie sehr wohl schon können, auch wenn sie jetzt gerade noch nicht so gut daran glauben können. Andrea, ich danke dir sehr für den Einblick in deine Arbeit, für den Rundumblick zum Thema Dyskalkulie und vielleicht... Im besten Fall hören jetzt hier Menschen zu, die da vielleicht noch nicht so viele Berührungspunkte hatten und vielleicht auch so ein bisschen Vorbehalte und sagen, ach so, da steckt ja wirklich was dahinter. Auch vielleicht möchte ich mehr darüber wissen. Und wenn ihr mehr darüber wissen möchtet, findet ihr, wie gesagt, alles dazu in den Shownotes, auch über Andreas Arbeit. Das ist alles dort verlinkt. Schaut dort gern vorbei und ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dahin.
Ein Kopf voll Gold. Was neurodivergente Kinder brauchen und wie wir sie stärken können.
Ein Kopf voll Gold.